Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio Fips, die Lesebühne. Verantwortlicher Redakteur Rüdiger Wolf. Heute haben wir zur Lesebühne eingeladen Hans-Georg Heide. Die Gralsspur von Kalf. Gral, Kalf, was hat das miteinander zu tun? Lag der heilige Gral im Schloss des Kalfer Dekans Johann Valentin André? Entwarf im frühen 17. Jahrhundert eine verschworene Gemeinschaft aus süddeutschen Provinzen heraus eine geheime geistige Neuausrichtung, die die Welt verändern sollte? Wann legte die Kirche die Spielregeln fest, mit denen wir bis heute leben? Der Autor Hans-Georg Heide, 54, lebt seit 2005 im Landkreis Kalf und ist hauptberuflich feuerwehrtechnischer Beamter des Landkreises. Er beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der Geschichte des Heiligen Grals und der Gnostiker in Deutschland und hat erstmals das Leben des Johann Valentin André nicht nur aus der Sicht des Beraters der Prinzessin Antonia und der Entstehung der kabbalistischen Lehrtafel aufbereitet. Er verbringt seine Freizeit in Klöstern, Burgen und Kirchen in Deutschland und Frankreich und kam bereits als Jugendlicher mit der Anthroposophie und dem süddeutschen Pietismus in Kontakt. Herr Heide, wie kommt man überhaupt zum Schreiben?
Ja, das mit dem Schreiben ist eine zunächst mal fast beruflich bedingte Geschichte gewesen bei mir. Ist es bis heute, wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile sein. Ich habe in meiner Beschäftigung als Ausbilder bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart vor einigen Jahren das Schreiben anfangen müssen, denn da geht es auch darum, dass man Lehrunterlagen aufbereitet und schreibt. Und so kam ich dann auch dazu, die ersten feuerwehrtechnischen Veröffentlichungen zu machen, am Anfang noch mit Co-Autoren, dann auch allein und schließlich dann mit dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, 2009, über ein feuerwehrfachliches Thema, Leiter einer freiwilligen Feuerwehr, bin ich dann so ins Buchschreiben eigentlich richtig eingestiegen. Und die große Faszination für das Gralsthema, die hat sich bei mir so schon ganz früh in den 2000er Jahren festgemacht. Ich habe mir damals ein Buch gekauft von den drei englischen Autoren, die relativ gut bekannt sind. Und das hieß Der Heilige Gral und seine Erben. Und damit ging die Faszination für mich los. Ich habe dann einige Jahre damit verbracht, das ganze Material, das ich so im Laufe der Jahre an Recherche gewonnen hatte, an Büchern, an Unterlagen, an Ausdrucken und so weiter, zusammenzufassen. Und das mit dem Buch hat allerdings nicht gleich so richtig geklappt. Ich hatte dann Anfang vergangenen Jahres, einen ziemlichen gesundheitlichen Einbruch, der mich in den Kuraufenthalt gezwungen hat. Und da habe ich mir dann gesagt, so, und jetzt wird alles das, was an schlechter Energie sich in dir aufgestaut hat, in gute Energie umgewandelt, habe dann meine ganzen Unterlagen mitgenommen in die Kur, den Laptop von meiner Frau. Und dann ging es los. Und in meinem Kuraufenthalt im schönen Radolfzell am Bodensee ist dann dieses Buch entstanden.
Ja, jetzt wissen wir auch schon, warum Sie dann zum Gralbuch gekommen sind. Bekommen wir eine Kostprobe?
Kriegen Sie gerne. Wir müssen vorher auch ein bisschen einsteigen, denke ich, damit unsere Hörer gut verstehen. Das Gralsthema ist ein sehr umfangreiches, denn es hat seine Spuren in ganz, ganz vielen Bereichen der Geschichte und der Mystik, in den Erzählungen über die Tempelritter, über die Vereinigung der Großmeister, der Prieure de Sion. Wer den Film gesehen hat, der dazu natürlich gut passt, Sakrileg, der kennt diese ganze Geschichte. Die Templer sind da auch ganz wichtig. Die Tempelritter haben so ein bisschen den Grundstein gelegt anscheinend oder angeblich für die Gralsmystik und Gralsthematik. Und die zieht sich durch bis in die heutige, bis in das 20. Jahrhundert. Ich bin überzeugt sicher auch bis ins 21. Jahrhundert. Und bei meinen Recherchen bin ich damals und auch in dem Buch Der Heilige Gral und seine Erben auf einen ganz bestimmten Namen gestoßen, der mich dann immer wieder verfolgt hat, auf den ich immer wieder getroffen bin im Laufe der Zeit. Und das war der des schwäbischen Gelehrten und Pastorenpfarrers Johann Valentin Andrae. Dieser Johann Valentin Andrae wurde zuerst mal zitiert in diesem Buch Der Heilige Gral und seine Erben von den Autoren als einer der angeblichen Großmeister der Prieure de Sion, also der Nachfolgegemeinschaft der Templer, und sollte angeblich in einer kleinen Stadt in der Nähe von Calw als Dekan gewirkt haben und dort die Wirren des 30-jährigen Kriegs fast annähernd unbeschadet überstanden haben. Und das war eigentlich mal so das Einzigste. Er war der einzige Deutsche, der da aufgeführt wurde in der langen Liste der möglichen Meister dieser Prieure de Sion. Und wo diese kleine Stadt in der Nähe Stuttgart sein könnte, das haben die Autoren damals gar nicht näher beschrieben oder angegeben. Nur war klar, er war der Sohn eines lutherischen Pfarrers aus Herrenberg. Und als ich beruflich bedingt 2005 nach Calw gekommen bin, wollte ich mich natürlich erstmal auch in meiner neuen Wirkungsstätte umschauen, in meiner neuen beruflichen Heimat. Ich bin dann später auch dorthin gezogen, lebe da heute auch noch, ist sehr schön da im Landkreis Calw, kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht nachher noch ein paar Worte mehr dazu. Und als ich mich mal ein bisschen informieren wollte, was geht da gesellschaftlich, was geht da geschichtlich, was ist Calw, was ist da der Hintergrund, wenn man in die Jahrhunderte zurückblickt, da habe ich auf einer schönen, sehr schönen Stadtführung teilgenommen und sehr aufmerksam zugehört. Und da war eine sehr profunde Kennerin der Calver Geschichte, die uns da durch die Gassen Calws geführt hat. Und diese Dame nimmt dann plötzlich den Namen Johann Valentin Andrae in den Mund und sagt etwas über ihn, was ich in dem ersten Buch gelesen hatte, nämlich, dass er der Dekan von Calw gewesen sei. Jetzt hatte ich also einen tatsächlichen Anhaltspunkt. Ich habe mehr gehört, als ich eigentlich gedacht habe. Sie hat noch etwas ausführlicher über ihn berichtet. Und das ist auch das, was ich Ihnen jetzt noch ein wenig näher aus meinem Buch vorlesen möchte. Ein Porträt über den gelehrten und vielschichtigen Johann Valentin Andrae. Johann Valentin Andrae wurde im August 1586 in Herrenberg, rund 20 Kilometer südöstlich von Calw, geboren. Der Sohn des protestantischen Pfarrers Johannes Andrae wuchs bis zu seinem 16. Lebensjahr in Herrenberg auf und begann 1602 in Tübingen Literatur, Mathematik und Philosophie, ab 1605 dann schließlich Theologie zu studieren. In Tübingen traf er auf Christoph Besold und den Paracelsus-Anhänger Tobias Hess, welcher bereits mit Andrae's Vater Johannes in enger Beziehung gestanden hatte und wie dieser ein aktiver Alchemist war. 1607 wurde der Student Andrae wegen eines nicht näher beschriebenen Studentenstreichs von der Universität verwiesen, zu der er erst 1612 wieder zurückkehrte, um dann sein Studium abzuschließen. Ab 1614 arbeitete er in Vaihingen an der Enns als Diakon und wurde 1620 als Dekan nach Calw beordert. Während seiner ersten Jahre in Calw nahm er außerdem seine Mutter Maria Andrae, eine sehr angesehene und bekannte Heilkundige, bei sich auf. In der zunächst noch wohlhabenden Stadt sorgte sich Andrae nicht nur um das Seelenheil der ihm anbefohlenen evangelischen Gläubigen, sondern gründete neben der Armenspeisung eine Reihe sozialer Einrichtungen, die das Ziel hatten, die Bedürfnisse der Armen und der Hungernden zu stillen und dem Analphabetismus der Jugend ein Ende zu bereiten. Die allgemeine Schulpflicht wurde ebenso von ihm mit begründet wie die Etablierung der Kirchengemeinderäte in Württemberg. Im Mai des Jahres 1634 musste André jedoch mit seiner Familie vor den heranrückenden katholischen Truppen des kaiserlich-österreichischen Johannes von Werth aus Calw fliehen. Als protestantischem Geistlichen blieben ihm nur zwei Möglichkeiten, Flucht oder Tod. Über die westlichen Hügelketten des angrenzenden Waldes floh er zu seinem Amtskollegen Jeremias Rebstock in den oberen Wald nach Neuweiler. Die katholischen Truppen verfolgten die Flüchtigen in die Wälder. Sehr wahrscheinlich war ihnen der Calver Dekan bekannt und diese Mühe wohl wert. Aus Wut über die Tatsache, André nur um wenige Minuten verfehlt zu haben, wurde im nahen Ort Eichelberg, das ist heute ein Stadtteil der Stadt Bad Wildbad, der Hof des größten Bauern mitsamt den Besitzern Opfer der Flammen. Während der Zeit des Exils in Neuweiler starb im September 1634 Andrées Sohn ehrenreich durch Schwäche und Krankheit. Sein Grabstein ist noch heute in Neuweiler erhalten. Der Dreißigjährige Krieg hatte die protestantische Stadt also erreicht und was nicht fliehen konnte, wurde von den Truppen des Johann von Werth niedergebrannt. Calw brannte mehrere Tage lang. Die Gräuel, welche der Bevölkerung von den Söldnern angetan wurden, beschreiben die Chronisten Ernst Reinwald und Gisbert Rieck in ihrem Buch Calw, Geschichte und Geschichten aus 900 Jahren sehr eindrücklich. Männer, Frauen und Kinder, die den Flammen entfliehen wollten, wurden an der Flucht gehindert und in die brennende Stadt zurückgetrieben. Hunderte lagen verstümmelt und niedergemetzelt, tot oder sterbend in den Gassen. Plündernde Söldnergruppen zogen von Haus zu Haus. Entlang der Nagold und ihrer Seitentäler hatten die katholischen Truppen eine blutige Spur gezogen. Was ihnen Calw in ihrer Gier nach Blut und Plünderung nicht geben konnte, holten sie sich alsbald in den umliegenden Dörfern und Gemeinden. Was die Söldner nicht vollbrachten, das vollbrachte in den darauf folgenden Jahren die Pest. Denn neben oben genannten Autoren zufolge starben allein im Jahr 1635 fast 800 Calver Einwohner an deren Folgen. Insgesamt raffte der Dreißigjährige Krieg und der Schwarze Tod rund 40% der deutschen Bevölkerung dahin, eine Bilanz, die keiner der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts je erreichte. Nach dem Abzug der Truppen und einem Friedensvertrag, der den Landesfürsten wieder die Religionshoheit über das Volk ermöglichte, kehrte André wieder in die Stadt an der Nagold zurück und begann im Schutz der protestantischen Landesherzogschaft sein Werk von Neuem. Unermüdlich bemühte er sich weit über die Grenzen Calws hinweg bei hochgestellten Persönlichkeiten um Spenden, um die zerstörte Stadt wieder aufzubauen und das Los der Armen zu mildern. Doch der persönlichkeitsstarke Dekan und dessen Weisheit sowie zukunftsweisende Denkweise sollte den Calvern nicht lange erhalten bleiben. Bereits 1639 wurde er nach Stuttgart abberufen und kurz vor seinem Lebensende zum Prälaten von Adelberg ernannt. Auch wird berichtet, dass er über lange Jahre hinweg mit dem Heidelberger Kurfürsten Friedrich V. in enger Verbindung stand. Ende Juli 1654 starb André in Stuttgart und wurde am 30. Juli auf dem dortigen Hospitalfriedhof beigesetzt. So die offizielle Version, wie sie aus Geschichtsbüchern, Internetsuchmaschinen und örtlichen Chroniken zu entnehmen ist.
Und wie ging es dann weiter? Beziehungsweise Sie haben so eine Notiz gemacht, eigene Erfahrungen mit dem Pietismus. Wollen Sie da auch was dazu sagen?
Ja, das muss man natürlich der Vollständigkeit halber durchaus anfügen, wenn man vom Landkreis Calw spricht und von dem Johann Valentin André und die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und der großen Seuche, dem schwarzen Tod, der Pest spricht, da gehört der Pietismus einfach mit dazu. Man muss natürlich erstmal schauen, was ist der Pietismus? Der Pietismus ist eine sehr im übertriebenen oder etwas deutlicheren Sinn radikale Ausrichtung der evangelischen Glaubensrichtung. Er ist in den sehr armen Bereichen entstanden als eine Reaktion auf den 30-jährigen Krieg, auf das insbesondere auf das sehr ausschweifende Leben nach dem 30-jährigen Krieg. Die Menschen hatten das Bedürfnis, diese Gräuel zu vergessen, die ihnen angetan wurde. Sie hatten das Bedürfnis, wieder zu leben, zu feiern und zu konsumieren. Und in dieses Konsumieren und aus der Sicht der Pietisten unchristliche Leben hinein wurden dann die pietistischen Regeln entwickelt und die Ideen erfunden. Und die sollten einfach dafür sorgen, dass die Menschen die Andacht und das christliche Leben bei allem dem, was sie umtrieb, nicht vergessen sollten. Und so ist der Pietismus bis heute eine Kirche in der evangelischen Kirche, eine sehr an konservativen Werten festhaltende Strömung der evangelischen Kirche, die in vielen, vielen kleineren Glaubensgemeinschaften, Gebetszirkeln, insbesondere auch im Landkreis Calw und gerade im oberen Wald ihre Heimat hat. Und was das Besondere ist, das ist die Tatsache, dass in dem Pietismus eine ganz große Rolle den Laienpredigern zufällt, also keinen studierten Pfarrern und Geistlichen, sondern Laienbrüdern, die auf dem Land draußen die Schrift auslegen und in der sonntäglichen Stunde, die gibt es natürlich auch nicht nur am Nachmittag des Sonntags, sondern auch in kleineren Gebetskreisen, in privaten Häusern oder in Versammlungsräumen halten und predigen. Das ist so das Besondere mit dem Pietismus. Natürlich gibt es auch aus dem Pietismus heraus ein großes Sendungsbewusstsein. Das drückt sich darin aus, dass es die Zeltmission gibt, zum Beispiel in unserem Landkreis, auch in den Landkreisen drumherum, an ihren Grenzen zu Calw, ist die Zeltmission sehr verbreitet. Und dieses Sendebewusstsein sorgt natürlich dafür, dass der Pietismus, dass der evangelische Glaube sehr omnipräsent ist. Wenn man auch mal die Amtsblätter im Landkreis Calw anschaut, dann fallen den evangelischen christlichen Gemeinschaften aus dem Pietismus so rund ein Drittel der gesellschaftlichen Veranstaltungen zu, die da abgehalten und organisiert werden, was natürlich auch sehr zur kulturellen Vielfalt beiträgt. So darf man es durchaus auch richtigerweise sehen.
Sehr schön. Wir sind jetzt aber beim Gral und in Verbindung mit Calw und der kabbalistischen Lehrtafel. Wie hängt das miteinander zusammen?
Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Wie hängt der Gral mit dem Landkreis Calw zusammen und mit dem Pietismus und all dem, was drumherum liegt? Also man muss zunächst mal schauen, wer war der Johann Valentin André? Das Porträt, das ich Ihnen vorher aus meinem Buch zitiert habe, das ist das, was man so ganz offiziell über ihn weiß. Er war aber auch mit seinem Handeln und mit seinem Wirken einer der Förderer und Grundsteinleger eigentlich schon des Pietismus, der eigentlich erst nach seinem Leben und nach seinem Tod die richtigen Wurzeln entwickelt hat, in ganz Deutschland, insbesondere aber bei uns hier. Und dieser Johann Valentin André ist eine Schlüsselgestalt, wenn man ein wenig tiefer eindringt. Er war nämlich mit drei weiteren oder insbesondere zwei weiteren Kollegen aus dem Tübinger Stift, aus Tübingen während seines Studiums, der Mitbegründer und wesentlicher Autor der Rosenkreuzer Manifeste. Und aus diesen Rosenkreuzer Manifesten hat sich dann schließlich im Laufe der Jahrhunderte das heutige Lectorium Rosicrucianum entwickelt, eine Glaubensgemeinschaft mit gnostischen Ursprung, mit gnostischen Wurzeln und gnostischen Inhalten. Und das ist das Besondere an dem André. Er hat in seinen gnostischen Rosenkreuzer-Manifesten viele Themen verarbeitet, die der Grals Mythik anhängen, die aus der Gralsmystik schöpfen und viele Hinweise auf gnostische Vereinigungen des 13. Jahrhunderts, insbesondere der Katharer, geliefert. Und erscheint, wenn man dann noch das Zitat aus dem Heiligen Gral und seine Erben bedenkt, doch eine Gestalt gewesen zu sein, die es sehr vielfältig, sage ich mal so, gewirkt hat und der es durchaus zuzutrauen ist, dass sie als Großmeister der Prieure de Sion, als Großmeister der Einrichtung, der Gemeinschaft gewirkt haben könnte, die den Auftrag hatte, glaubt man wiederum an den Heiligen Gral und seine Erben, das Geheimnis über den Heiligen Gral zu wahren.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Hans-Georg Heide, die Gralspur von Kalf. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie durchs Programm. Herr Heide, ein Kernpunkt der Gralsgeschichte, zumindest in Kalf, bildet wohl die kabbalistische Lehrtafel, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe. Wollen Sie uns da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, ganz gerne. Vorausschicken möchte ich allerdings, damit unsere Hörer draußen die ganze Tiefe der Mysteriosität dessen, was ich Ihnen schreiben möchte und geschrieben habe, verstehen, noch etwas vorausschicken, nämlich noch mal ein kleines Zitat aus meinem Buch, das es vielleicht etwas leichter macht, dem folgen zu können. Glaubt man nämlich den drei Autoren von Der Heilige Gral und seine Erben, so haben die Tempelritter als Teilnehmer der Kreuzzüge und späteren Schutzherren der christlichen Pilger vor fast 900 Jahren im Bereich des ehemaligen Jerusalemer Tempels einen Schatz gehoben, der Beweise für ein Geheimnis liefert, welches bei seiner Offenbarung die Grundfesten der christlichen Weltanschauung erschüttern könnte. Eine als Nachfolgeorganisation der Templer angeblich bis in die Gegenwart erhaltene und im Verborgen waltende Gemeinschaft, die Prieure de Sion, verwaltet und behütet demzufolge dieses Geheimnis bis heute. In einer Kette von teils hypothetischen, teils historisch belegbaren Fakten stellen die drei Autoren die Spekulation auf, dass der Heilige Gral, jener mystifizierte Kelch des letzten Abendmahls, in dem der Sage nach am Tag der Kreuzigung schließlich Christi Blut aufgefangen wurde, kein materieller Gegenstand sei, sondern die über Generationen bis in die Gegenwart fortlaufende Dynastie der Nachkommen Jesu. Mit seiner Ehefrau Maria Magdalena, so nämlich die vage Hypothese der englischen Autoren, habe Jesus Kinder gehabt, die nach der Kreuzigung und dem Tod des Vaters mit ihrer Mutter aus Palästina fliehen mussten und auf dem Seeweg über das Mittelmeer schließlich nach Südfrankreich gelangten. Dort gingen sie in der Gegend des heutigen, der Überlieferung nach daraus auch namensschöpfenden Saint-Marie de la Mer in der Camargue an Land. Hier heirateten dann die Nachfahren Jesu in das Adelsgeschlecht der Merowinger ein, aus dem alle Attentate und Mordanschläge der christlichen Kirche zum Trotz schließlich nachvollziehbare und bis in die Gegenwart reichende Abstammungslinien entstanden. Die römisch-byzantinische Kirche habe, um das Bild des sündenfreien, gottesgleichen und in den Himmel aufgefahrenen Messias zu wahren, über Jahrhunderte hinweg bewusst das Bild der Maria Magdalena als Gefährtin und Ehefrau Jesu verfälscht. Auch habe sie versucht, die Nachkommenschaft Jesu durch Attentate und Morde auszulöschen und die Hüter des Geheimnisses in blutiger Verfolgung auszurotten. So die stramm gekürzte Inhaltsangabe, die in Dan Browns Sakrileg sehr unterhaltsam erzählt wird. Das war also so ein ganz wichtiger Teil. Und wenn man nun in der Folge merkt, dass der Johann Valentin André einer der Großmeister dieser Prieure de Sion war oder gewesen sein soll. Und man begegnet ihm im württembergischen Nordschwarzwald auf so vielfältiger Weise um Kalf herum, dann ist es durchaus, denke ich, wert, genauer betrachtet zu werden. Und das erfolgte dann meinerseits auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich kam während einer Fahrradtour in der schönen kleinen Ortschaft Bad Teinach vorbei. Bad Teinach, das sagt dem einen oder anderen was. Da gibt es eine sehr profunde, sprudelnde Heilquelle, die schon seit einigen hundert Jahren diesen kleinen Ort im Nordschwarzwald bekannt gemacht hat und deren Wasser da auch abgefüllt wird. Da leben viele, viele Menschen davon in dieser kleinen Gemeinde. Und in Bad Teinach haben aber auch schon früh die württembergischen Herzöge Kuraufenthalte gemacht, haben da das gute Heilwasser getrunken, vor einigen hundert Jahren schon, und gingen da auch zur Jagd, denn der Nordschwarzwald ist bis heute eine sehr wildreiche Gegend. Ist auch so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, wenn man das so ein bisschen genauer betrachtet. Tja, und in Bad Teinach gibt es eine Kirche, die der damalige Herzog von Württemberg, Eberhard III., hat bauen lassen, um in der Zeit der Kuraufenthalte dort auch seinen Glauben ausüben zu können. Damals, wie man anhand der Jahreszahl weiß und schnell erkennt, auch bereits protestantisch. Württemberg war protestantisch, ist es in weiten Teilen bis heute. Und diese Kirche hat Eberhard III. So bauen lassen, dass auch das Volk, dass auch die Menschen, die Bewohnerschaft in Bad Teinach dort einen Tempel Gottes hatten, ein Gotteshaus. Er hatte seine Loge, aber das Gotteshaus von der Größe her war zunächst mal für die Bevölkerung bestimmt. Und das ganz Wesentliche ist, dass er eine Tochter hatte, die Prinzessin Antonia von Württemberg. Die lebte von 1613 bis 79. Und die war aufgrund dessen, dass sie nicht verheiratet war, beziehungsweise damals, muss man ja schon das so ausdrücken, verheiratet wurde, ledig Zeit ihres Lebens und hat viel Zeit damit verbracht, sich sehr umfänglich zu bilden. Und das Interessante ist, auch da taucht wieder der Name Johann Valentin André auf. Er war einer ihrer Ausbilder. Sie hat sich in Griechisch, sie hat sich in Hebräisch gebildet, konnte beide Sprachen sprechen und auch schreiben. Sie war sehr wissbegierig und interessiert. Und Johann Valentin André war als schließlich Stuttgarter Hofdekan auch damit prädestiniert, als Ausbilder für die jungen Töchter des Herzogs zu fungieren. Und diese Tochter, Antonia von Württemberg, hat die Idee entwickelt, wahrscheinlich auch aus der Beratung Andrés und zwei weiterer Berater heraus, für die evangelische Kirche in Bad Teinach eine kabbalistische Lehrtafel zu erstellen. Ein Bild mit ganz, ganz viel christlichen Symboliken, das den Menschen den Weg zu Gott nicht über die Schrift oder die Predigt, sondern anhand eines Bildes verdeutlichen sollte. Und dieses Bild, aufgemacht als ein Triptychon, wurde im späten 17. Jahrhundert dann schließlich gemalt. Johann Valentin André hat seine Fertigstellung nicht mehr erlebt. Er starb 1654 und das Bild entstand 1659 bis 1663. Das Interessante ist, dass dieses Bild, man kennt doch diese Wimmelbilder, der eine oder andere kennt sie noch aus seiner Jugend, fast wie ein Wimmelbild aufgemacht ist, allerdings natürlich im spätbarocken Stil gemalt und sehr, sehr eindrücklich und unwahrscheinlich detailverliebt erstellt. Ganz, ganz viele Symbole aus der Mystik verwendet und aus der jüdischen Kabbala, der Geheimlehre im Judaismus, verwendet werden, um den Weg des Menschen zur Erkenntnis Gottes zu beschreiben. Und wenn man dieses Bild einmal betrachten kann und in seiner ganzen Größe bewundern darf, dann fallen einem da so viele Dinge auf, die den Johann Valentin André als einen der ganz wesentlichen Berater von der Antonia von Württemberg nochmal in ein ganz anderes Licht tauchen, wenn man im Hinterkopf behält, dass er angeblich einer der Großmeister der Prieure de Sion gewesen sein soll. Ich bin auf dieses Bild gestoßen, damals, als ich bei einer Radtour in Bad Teinach Halt gemacht habe. Ich habe an der Kirche gehalten und ich wusste noch gar nichts von dieser Lehrtafel der Prinzessin Antonia. Allerdings am Eingang war ein Aushang damals im Schaukasten und der wies darauf hin, dass regelmäßig donnerstags und samstags Erläuterungen zur kabbalistischen Lehrtafel erfolgen, dass man sich da in die Kirche begeben kann und fachkundige Personen diese Lehrtafel erklären. Gut, dachte ich mir, das behältst du mal auf dem Schirm und gehst da mal hin. Und so hat sich das auch ergeben. Ich bin dann an einem Donnerstagnachmittag nach Bad Teinach und habe mich dieser Führung, dieser Erklärung angeschlossen. Da muss man ein bisschen dieses Bild beschreiben. Das ist aufgemacht wie ein Triptychon, also ein aufklappbarer Wandaltar. Das darf man aber sich nicht vorstellen wie ein kleines Bild, das da hängt wie eine russische Ikone, sondern dieses Bild ist fast 4 Meter hoch und wenn man davor steht, auch fast 4 Meter breit und hat 2 Seitenflügel, jeweils 2 Meter breit und fast 4 Meter hoch, die von außen bemalt sind und auch von innen mit christlichen Motiven aus dem Alten Testament, aber auch aus dem Neuen Testament. Es sind 2 wesentliche Szenen. Das Wesentliche, ganz Interessante allerdings, ist das Mittelbild, diese eigentliche Lehrtafel. Und wenn man vor diesem Bild steht, bleibt man erstmal mit offenem Mund stehen und muss sich die ganze Sache erklären lassen. Da ist am Anfang die Prinzessin Antonia von Württemberg, die in den Paradiesgarten eintritt. Im Paradiesgarten selbst stehen die in wunderschön dargestellt die 12 Stämme Israels um einen zentralen Teich, in dessen Mitte Jesus steht. Darüber thront ein Tempel nach dem Sinn des alten Tempels vermutlich von Jerusalem, also dem Tempelinneren, mit vielschichtiger Symbolik drumherum. Auf dem Bild tragen viele Figuren Porträts der damaligen aktuellen Personen der Zeitgeschichte und vieler Gelehrter. Und dann geht es über die Kuppel des Tempels hoch in die höchste Offenbarung Gottes, in die Krone, Keter genannt in der Kabbala, in der jüdischen. Und was man dort an Bildern findet, das findet man auch in vielfacher Weise in der Mystik um die Gralsgeschichte. Man findet ganz, ganz viele Parallelitäten zu dem, was über den heiligen Gral und seine Erben geschrieben wurde. Und ich fange jetzt einfach mal an, ganz unten bei den 12 Stämmen Israels. Wenn man sich dieses Bild genauer betrachtet, also erstens sind die Führer der 12 Stämme Israels, das sind alles Personen der damaligen Zeitgeschichte. Es sind Onkel, Cousins und Vorfahren von Antonia. Auch ihr Vater ist drauf. Er steht unten rechts mit einem Löwen an seiner Seite. Dann sind da ganz viele mystische Darstellungen. Also zum Beispiel hat der Laurentius Schmiedlin, das war der Wolfgang Gruber, er hat das Bild gemalt und da finden sich zum Beispiel ein Einhorn, da findet sich der Pelikan, der sich die Brust aufhackt, um mit dem austretenden Blut seine Kinder zu laben, seine Küken zu laben. Da findet sich auch ein Phönix, dessen Schwanz bereits brennt. Da finden sich interessanterweise für die damalige Zeit darauf hindeutend, dass da einige auch sehr bewandert aus anderen Ländern mitgearbeitet haben müssen, die Abbildung einer Agave, und zwar einer blühenden Agave. Ich denke, die hat damit konnte man damals im württembergischen Nordschwarzwald und auch in Stuttgart kaum etwas anfangen. Diese Pflanze, wie man weiß, steht ja dafür, dass sie uralt wird und nur einmal blüht und dann stirbt. Und diese Blüte, die sie entwickelt, die wird riesengroß. Die geht 10, 15 Meter in die Höhe, entwickelt dort ihre Fruchtstände, und wenn sie einmal geblüht hat, dann verendet die Agave, und das ist natürlich auch in der christlichen Symbolik durchaus von Wichtigkeit. Aber gehen wir weiter mit der Beschreibung. Am Fuße des Tempels, in der Tempelvorhalle, da sitzen die vier wichtigen Propheten des Alten Testaments aus der Geschichte Israels, und die bringen da dem Betrachter Informationen dar. Das ist der Jeremia, der Hesekiel, der Daniel und natürlich Jesaja. Und der Jesaja ist kein anderer als der Johann Valentin André. Er ist da abgebildet und gibt dem Betrachter, er hält in der rechten Hand einen Kelch und mit der linken eine Krone entgegen. Und auf seinem Schoß liegt ein Schriftband. Da steht drauf, da stehen die Worte Jungfrau zum Segen und mein Leichnam auf Hebräisch. In dieser Halle ist das zentrale Element dann das Tempelinnere, das auf die traditionelle Weise mit dem Hohenpriester dargestellt ist, mit Johannes dem Täufer, aber auch mit Mose. Und zur rechten und linken Seite des Tempels, da auf den Tempeltreppen, da sitzen auch vier ganz interessante Persönlichkeiten. Und die sind dargestellt zunächst mal als die vier Evangelisten des Neuen Testaments. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes stellen sie dar. Aber in Wahrheit handelt es sich um die Porträts von vier ganz besonderen und durchaus bekannten Persönlichkeiten der damaligen Zeit, aber auch der damals schon bestehenden Vorgeschichte, nämlich um den Paracelsus, den Begründer der gesamtheitlichen Medizin, der einen sehr starken Einfluss auf die anthroposophische Medizin genommen hat später, um den Dante Alighieri, allgemein bekannt als Dante in der Geschichtsschreibung, dem Verfasser der Göttlichen Komödie, um Leonardo da Vinci, der auch angeblicher Großmeister der Priöre de Sion gewesen sein soll und ganz berühmte Bilder gemalt hat, zum Beispiel die Mona Lisa, die auch so eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle in Sakrileg einnimmt, oder das letzte Abendmahl. Und es handelt sich zum Schluss um den hohen Gelehrten Johann Amos Comenius, der ein großer Reformator des Schulwesens war, ein berühmter Gelehrter und dann später auch ein früher Wegbereiter des Rosenkreuzertums. Und diese Leute in dieser Komposition deuten natürlich in diesem Bild auch darauf hin, dass die Berater, die die Prinzessin Antonia für die Erstellung dieser Lehrtafel beraten haben, durchaus mehr gewusst haben dürften und mit Sicherheit gewusst haben, als sie für diese mystische, sehr wunderschön gestaltete Lehrtafel preisgegeben haben. Und das war für mich auch ein ganz wesentlicher Grund dafür, dieser Gralsthematik weiter auf den Grund zu gehen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Hans-Georg Heide, die Gralsspur von Kalf. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Hans-Georg Heide, die Gralsspur von Kalf. Herr Heide, Sie haben es gerade schon gehört, aus dem Publikum kam die Frage: Gab es den Gral jetzt eigentlich und liegt er vielleicht wirklich in Kalf? Muss man ihn dort suchen?
Also wenn man den Gral als gegenständlich suchen wollte, würde man wahrscheinlich an ganz vielen Ecken der Welt suchen müssen, suchen können und wahrscheinlich auch glauben können, fündig geworden zu sein. Wenn der Gral allerdings eine stärkere Beziehung hat oder wenn der Gral das sein kann oder ist, wofür ihn die einige Menschen halten, nämlich der Nachweis dessen, dass das heilige Blut Christi bis in die Gegenwart erhalten blieb durch seine Nachfahren, dann könnte das Wissen um diesen Gral, denke ich, durchaus einmal im Landkreis Calw bei diesem Großmeister, der Prieure de Sion, geschlummert haben. Der Johann Valentin André hat ja unwahrscheinlich viele Beziehungen in die ganze Welt und das ganze gebildete Europa unterhalten. Das muss man sich näher mit ihm beschäftigen, dann findet man es heraus. Ich habe es auch in meinem Buch an einigen Stellen nochmal sehr deutlich beschrieben. Er war ein unwahrscheinlicher Netzwerker in geistlicher Sicht und er war ein sehr profunder Gelehrter in vielerlei Bereichen. Und als solcher war er natürlich durchaus prädestiniert, geheimes Wissen zu empfangen und auch zu bewahren und weiterzugeben. Und das Interessante ist, dass er mit der Verfassung der Rosenkreuzer Manifeste die Grundlage gelegt hat für eine Glaubensgemeinschaft, die heute auch in Calw, direkt in der Stadt, im Stadtteil Wimberg, vertreten ist, die Internationale Schule des Rosenkreuzes, des Goldenen Rosenkreuzes. Diese Glaubensgemeinschaft hat die von Johann Valentin André in seinen drei Rosenkreuzer-Manifesten abgebildete menschliche Glaubensgrundhaltung übernommen. Allerdings sieht diese Glaubensgemeinschaft die Figur des Christus als eine andere, wie sie die christliche Kirche betrachtet. Für die Rosenkreuzer ist der Christus eigentlich der Zündfunke, der aus dem geistigen Weltall, sage ich mal so ein bisschen übertragen, herkommt und im Menschen auslöst, dass er sein selbst geistlich-göttliches Inneres im Kern seines Herzens wahrnimmt und erblühen lassen kann. Und das ist im wissenschaftlich-geistlichen Sinn genannt Gnostizismus. Und die bedienen sich ganz stark bei André. Und das Interessante ist, André muss aus frühen Quellen der Katharer geschöpft haben. Es lassen sich da ganz viele Querverbindungen abbilden. Und die Katharer wiederum, denen wird nachgesagt, dass sie einen Schatz gehütet haben sollen, der ziemlich genau das darstellt, was aus der Überlieferung über den Heiligen Gral erzählt wird. Also wenn die den Heiligen Gral bewahrt haben und den Heiligen Gral, das Geheimnis oder die Gegenstände oder dann was auch immer, eventuell Schriftrollen oder Steinplatten, auf denen was eingeritzt war, man weiß es nicht, bei ihrer letzten Belagerung auf dem Berg Montségur in Sicherheit gebracht haben und haben das Wissen über diesen Schatz weitergegeben, dann ist es interessant, dass Valentin André sich bei ihnen sehr rege bedient hat und bis heute nicht geklärt ist, was da tatsächlich an Waren dahinter steht. Denn die Kirche, also insbesondere die katholische Kirche, hat ja auch in den vergangenen Jahrhunderten bis auch in die Gegenwart hinein, bis zuletzt in die 80er Jahre hinein, sehr erpicht darauf geachtet, Forschungsergebnisse, Neuigkeiten zum Fall Jesus so gut wie möglich in einem Nebel und Schleier zu belassen, der möglichst undurchsichtig ist. Also wenn man das, was in den letzten 300 Jahren an tatsächlicher Geschichtsforschung über Jesus und seine Zeit ans Tageslicht gekommen ist, heute in die Bibel aufnehmen wollte, hätte man sehr, sehr viel zu tun. Die Bibel ist fast 2000 Jahre alt, also 1600, 1700 Jahre alt und seither inhaltlich nahezu unverändert. Was man aber mittlerweile über die frühe Christen, über das frühe Christentum weiß und was man über alles das weiß, was um Jesus und seine Zeitepoche geschehen ist, müsste man viele Dinge neu schreiben. Auch darüber habe ich in meinem Buch ausführlich berichtet. Da gibt es eine Geschichte, die hat sich in den frühen 80er Jahren abgespielt. Das war eine Ausgrabung in Jerusalem, in einem Vorort von Jerusalem, wo man glaubte, das Familiengrab Jesu gefunden zu haben. Das war auch sehr plausibel. Aber wenn Sie mal denken oder Sie fragen sich selber, ob Sie was von der Geschichte damals mitbekommen haben, haben Sie wahrscheinlich nicht, denn das wurde natürlich nur zu schlechtesten Sendezeiten und spät in der Nacht mal angesendet, sage ich einfach mal, angeschnitten in den Medien. Es kam aber groß nie in Erscheinung und heraus. Und der Shimon Gibson, ein Verfasser, der Verfasser des Buches Die letzten sieben Tage Jesu, hat es sehr, sehr eindringlich und sehr detailliert beschrieben, was da geschehen ist. Wenn Sie mich fragen, ob der Gral im Landkreis Calw gelegen ist oder gelegen hat oder ob er bis heute dort bewahrt wird, dann würde ich sagen, jein, er war wahrscheinlich dort, wenn Johann Valentin André diese Aufgabe als Meister der Priöre de Sion tatsächlich innehatte, dann musste er auf seiner Flucht aus Calw heraus diese Schriften oder das alles, was darauf hindeutete, verschwinden lassen. Er musste sich schnell bewegen, er musste das irgendwo zurücklassen, weil er konnte es schlecht seinem Kollegen Jeremias Rebstock in Neuweiler zeigen. Er musste, um schnell zu sein, Ballast abwerfen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und er musste über die Höhe des Wimbergs hinauf in den oberen Wald fliehen. Und es ist eigentlich plausibel in meinen Augen, wenn man annimmt, er habe das dort erstmal zurückgelassen, um es nach der Rückkehr aus dem Exil wieder an sich zu nehmen. Denn so würde sich auch erklären lassen, dass dort am Wimberg heute das internationale Zentrum des Goldenen Rosenkreuzes ist und auch dort der Tempel der Rosenkreuzer steht. Und interessanterweise, das Grundzeichen, das Symbol der Rosenkreuzer findet sich, und jetzt wird es wieder mystisch und interessant und geheimnisvoll, auf den Drückerplatten der Pfarrkirche in Bad Teinach und auch auf der kabbalistischen Lehrtafel in der Krone des Tempels.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Hans-Georg Heide, die Gralspur von Calw. Und da wir heute mal schön Publikum da haben, bitte ich doch ein bisschen Applaus für die Lesung. Ich möchte noch Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Die nächste Lesebühne findet statt am Sonntag, dem 10. Dezember. Kai Bleifuß, hier ein Lokalmatador, Goethes Mörder. Was wäre, wenn Johann Wolfgang von Goethe heute leben würde? Wenn er trotz vieler Hindernisse an seinen Träumen festhalten würde und bereit wäre, alles für deren Verwirklichung zu tun. Goethes Mörder, ein postmoderner Bildungsroman voller Sprachwitz und Sprachkunst.